Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und Sie werden wahrscheinlich auch merken, dass mir dieses Thema ganz besonders am Herzen liegt. Wir machen zusammen eine Reise nach Jerusalem. Wir drehen in Gedanken die Räder der Geschichte um 2000 Jahre zurück. Wir gehen nicht in das Jerusalem von heute, sondern zurück zu dem Jerusalem um die Zeitenwende. Wir brauchen dazu einen Stadtplan. Jerusalem im Jahr 30. Sie sehen, das Stadtbild von Jerusalem war damals geprägt durch den Tempelplatz. Der Tempelplatz umfasste das größte Heiligtum der ganzen Menschheitsgeschichte. Er nahm etwa einen Zehntel der Stadtfläche ein. Mit seinen 144.000 Quadratmeter übertraf er bei weitem den größten heidnischen Tempel, den Karnak-Tempel in Ägypten, der nur 80.000 Quadratmeter hatte. Nun, man kann einen Vergleich aus der heutigen Zeit nehmen. Auf dem Tempelplatz könnten Sie alle Kathedralen von England unterbringen und hätten noch Platz übrig. Das zeigt, wie gigantisch das war. Jerusalem stieg in dieser Zeit zur höchsten Blüte auf aller Zeiten. Die Herrlichkeit des zweiten Tempels in Jerusalem übertraf sogar die Schönheit und den Glanz des salomonischen ersten Tempels. Nun ein paar wichtige Punkte in Jerusalem. Hier sehen Sie östlich der Stadt das Kidron-Tal und dann den Ölberg hier. In der Stadt selbst, wichtig hier, ist der Hasmonäer Palast. Das war der Palast des Herodes zur Zeit der Kreuzigung. Hier haben wir das Prätorium. Da war der Sitz von Pontius Pilatus um 30 nach Christus. Hier unten, ganz im Süden der Stadt, ein öffentliches Ritualbadhaus, der Siloah-Teich. Und wir werden auch sprechen von diesem Ausgang, oder diesem Tor der Stadt, das Gennat-Tor, das Gartentor. Davor ein ausgedehnter Steinbruch, Golgatha, wo die Römer an einer belebten Straße Kreuzigungen durchführten. So, das als ein paar Punkte zur Orientierung. Vielleicht hier noch im Norden, diese beiden Becken, sind die Bethesda-Teiche. Ganz nahe beim Schaftor, das in den Tempelplatz hineinführte. Also, mit diesen Voraussetzungen gehen wir auf unsere Reise. Zunächst, weshalb wollen wir uns einen ganzen Abend mit dem zweiten Tempel beschäftigen? Ein paar Gründe. Jesus Christus ist der Messias. Das habe ich gestern Abend, hoffe ich, deutlich gezeigt. Er, der Messias, liebte den Tempel in Jerusalem und nannte ihn, in Johannes 2, das Haus meines Vaters. Wer Jesus Christus liebt, liebt auch das, was er liebt. Ein zweiter Grund. Der Herr Jesus Christus hat im Tempel, in Johannes 2, gesagt, breche diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Die Hörer meinten, er spreche vom zweiten Tempel hier. Aber Johannes erklärt, nein, er sprach von dem Tempel seines Leibes, von seinem Körper. Das heißt also, Jesus Christus war selber der Tempel Gottes. Der eine Gott, der dreieine Gott war in der Person Jesu, gegenwärtig hier auf Erden. Und darum können wir sagen, dass überhaupt der Tempel in Jerusalem auf Jesus Christus, den Messias, hinweist. Und wir werden sehen, die Symbolik des Tempels hier in Jerusalem in allen Details spricht von Jesus Christus, seiner Größe und seiner Herrlichkeit. Drittens, das Neue Testament erklärt, dass die Gemeinde, die Kirche Gottes, die Versammlung Gottes, heute der Tempel Gottes ist. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth. Nun kann man sagen, der Tempel in Jerusalem weist symbolisch auf die Gemeinde, die Kirche hin. Die besteht aus allen wahren Erlösten, aus allen wahren Christen. Wer also besser verstehen will, Gottes Bauplan für seine Kirche, der muss auch den Bauplan des Tempels in Jerusalem studieren. Ein weiterer Punkt noch an diesem feierlichen Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha bereits auf den Erlöser gefallen waren. Johannes 14, da sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern, dass er jetzt zurückgehe zum Vater in das Haus des Vaters. Und er werde dort Wohnungen zubereiten. Er werde dann wiederkommen und sie, die Erlösten, zu sich nehmen in das Haus des Vaters. Das ist interessant. Man merkt sofort, er spricht nicht mehr über den Tempel in Jerusalem, den er in Johannes 2 schon als Haus des Vaters bezeichnet hatte. Jetzt spricht er über den Himmel, über eine Realität im Himmel. Und es ist so, die Bibel erklärt uns, es gibt ein Urbild des Tempels im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht ausdrücklich über den Tempel Gottes im Himmel. Das ist das Haus des Vaters. Und das Haus des Vaters nach Johannes 14 ist die Hoffnung, die Zukunftshoffnung der Christen. Wer also besser verstehen will, was das bedeutet, das Schönste kommt noch, der sollte den Tempel in Jerusalem kennen, denn er weist symbolisch hin auf das Urbild im Himmel. Also wir haben gewissermaßen verschiedene Gründe auf verschiedenen Ebenen, um uns mit der Symbolik des zweiten Tempels zu beschäftigen. Hier sehen Sie ein Modell, hergestellt aufgrund der allerneuesten archäologischen Ergebnisse vom Tempelberg. Hier in der Übersicht. Sie sehen den Tempelplatz in seinen ganzen Ausmaßen, umgeben von gewaltigen Säulenhallen. Zentral steht hier das eigentliche Tempelhaus, zu großen Teilen mit Gold überzogen, 52,5 Meter hoch. Es war umgeben von inneren Vorhöfen, von denen später noch die Rede sein wird. Sie sehen, es gab innerhalb des großen Tempelbezirkes gab es einen weiteren eingemauerten Bezirk. Es war ein Quadrat von 500 auf 500 Ellen. Das war der eigentlich heilige Bezirk, der genau die Plattform des salomonischen Tempels umgab. Ich werde darüber morgen, über die Entdeckung dieses 500 Ellen Quadrates, morgen im Vortrag mehr berichten. Sie sehen hier im Süden die größte der Säulenhallen. Man nannte sie die königliche Säulenhalle, weil sie so prächtig majestätisch war. Hier im Süden war übrigens auch der Haupteingang für das Volk zum Tempel. Die schöne Pforte hier, ein Doppeltor. Wichtig auch noch hier in der Übersicht ist ein Hinweis auf das Osttor hier, das sich befand genau an der Stelle, wo heute das goldene Tor, das zugebaute Tor sich befindet. Es gab aber damals noch eine vorgelagerte Ostmauer hier, eine Stadtmauer, die sich dann nach dem Osttor mit der Tempelmauer vereinigte. Hier nochmals ein Tor, das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung. Hier sehen Sie in der Nordwestecke die Burg Antonia. Das war ein schreckliches Ding. Das war nämlich eine Faust aufs Auge. Hier gab es immer eine Kohorte von Legionären, die über den Tempelplatz wachten und bei Bedarf militärisch einschritten. Bei aller Herrlichkeit Jerusalems damals war dies hier der klare Beweis, dass Israel, dass das jüdische Volk nicht frei war, sondern unter dem römischen Joch litt. Jetzt machen wir einen Rundflug über Jerusalem um den Tempelplatz. Ich hatte da vor einigen Jahren meine kleine Tochter Tirza mitgenommen. Sie saß hinten im kleinen Flieger, einmotorige Maschine. Ich habe dann das Fenster aufgemacht, damit ich für sie schön fotografieren kann, ohne Reflex. Sehr zum Leidwesen meiner Tochter. Die hat nämlich den ganzen Fahrtwind im Gesicht. Aber in der Zwischenzeit sind wir wieder versöhnt. Das ist also geordnet. Nun, Sie sehen hier die Ostmauer und überhaupt so den ganzen Tempelbezirk in seinen Ausmaßen, seinen vollen Ausmaßen. Hier sehen Sie das goldene Tor. Entspricht der Stelle, wo ich das Osttor von vorhin gezeigt habe. Der eigentliche Tempel befand sich hier, das Tempelhaus. Exakt, wo heute die Oma-Moschee sich befindet, der Felsendom. Darüber werde ich morgen noch mehr berichten und auch den exakten Beweis dafür liefern. Die königliche Säulenhalle war hier im Süden, also an der Stelle auch, wo heute die El-Aqsa-Moschee sich befindet. Die schöne Pforte, der Hauptzugang für das Volk, war hier. Über diese Treppe hinauf ging es da in die schöne Pforte hinein. Wir werden noch ausführlicher später darüber sprechen. Sie sehen auch hier diese Ausgrabungen am Südabhang des Tempelberges. Diese Ausgrabungen konnten gemacht werden in der Folge des Sechstagekrieges, als der Tempelberg wieder in jüdische Hand zurückkam. Noch etwas Wichtiges. Hier diese Ecke da ist exakt die Stelle, wo früher die Burg Antonia war. Also die Stelle, wo die römischen Kohorten Wache hielten über den Tempelplatz. Da hinten haben wir die Westmauer. Und ein Teil dieser Westmauer ist die heutige Klagemauer. Ich sage das einfach, damit Sie die Übersicht behalten und so vor lauter Bäumen doch noch den Wald sehen. Hier unten das Kidrontal. Nun, das war vielleicht ein bisschen trocken bis jetzt, aber jetzt stellen wir uns vor, wir gehen zu den großen Festen nach Jerusalem, sagen wir zum Pessachfest, Passafest, oder zu Shavuot, das Pfingstfest, oder das dritte große Fest im Herbst, Sukkot, das Laubhüttenfest. Nun, wir stellen uns vor, wir sind ganz einfache Leute aus dem Volk, und so gehen wir da zum Süden, zum normalen Eingang des Volkes. Da gab es einen riesigen Vorplatz, der die Tausenden von Festbesuchern empfangen konnte. Sie sehen, hier gibt es ein Doppeltor. Das war die schöne Pforte, die Sie vielleicht kennen aus Apostelgeschichte 3. Mit einer gewaltigen Treppe davor, 64 Meter breit. Nicht schlecht, oder? Und dann hier haben wir ein Dreifachtor mit einer schmaleren Treppe. Das war ein Zugang für Priester. Speziell für die Priester, die da am Südabhang des Tempelberges wohnten. Und Sie sehen, rechts und links von diesen Treppen gab es so kleine Shops, Einkaufsläden. Ja, das ist wichtig, wenn man, sagen wir, von Galiläa herkam, eine lange Reise hinter sich hatte. Da muss man auch an ganz alltägliche Dinge denken. Nun, wir gehen jetzt zur schönen Pforte. Aber wir schauen uns zunächst mal an, dieses Haus gerade direkt daneben. Das war ein öffentliches Ritualbadhaus. Das war ganz wichtig. Das Gesetz Mose, die Tora, erklärte, es gab verschiedene Gründe, wie man levitisch unrein werden konnte. Wenn Sie zum Beispiel einen Toten berührt hatten, waren Sie unrein. Wenn die Menstruation eingetreten war, war man unrein. Ein Erguss hat sich ergeben. Und viele, viele andere Gründe führten zu ritueller Unreinheit. Wenn man aber im Tempel eine Begegnung haben wollte mit Gott, musste man sich zuerst reinigen. Das gehörte zum ABC des Judentums. Darum wird übrigens im Hebräerbrief auch gesagt über das ABC, in Hebräer 6, dass die Anfangsdinge der messianischen Lehre ist die Lehre von den Waschungen. Das meint diese Tauchbäder. Nun, wir müssen uns das, bevor wir hineingehen, zu Herzen nehmen. Ich habe dieses Tauchbad, diese Mikveh, habe ich fotografiert, gerade neben dem Eingang zur schönen Pforte, neben diesen Treppen. Dieses Tauchbad war also original in diesem Haus, das Sie vorhin als Modell rekonstruiert gesehen haben. Es ging so vor sich. Im unreinen Zustand ging man über diese breite Treppe da, Sie sehen, die ist da ein bisschen abgetrennt. Das ist die schmale Treppe. Über den breiten Weg ging man unrein nach unten. Man musste sich dreimal im Wasser untertauchen, 180 Grad sich drehen und im reinen Zustand ging man auf dem schmalen Pfad nach oben. Nun, das hat alles symbolische Bedeutung. Die Bibel vergleicht sich selber mit reinigendem Wasser. In Epheser 5, Vers 25 lesen Sie von dem Wasserbad des Wortes. Von der Reinigung im Wasserbad des Wortes. Wie geschieht das? Wie kann die Bibel ein Wasserbad sein? Nehmen Sie die Bibel, lesen Sie sie täglich. Und Sie sehen, dass die Bibel sie kritisiert. Die Bibel deckt uns nämlich alles auf, was in unserem Leben nicht stimmt. Das ist unangenehm und darum braucht es Mut, um die Bibel zu lesen. Bibelleser sind im Allgemeinen mutige Leser. Denn sie setzen sich der Prüfung Gottes aus. Aber das soll dazu führen, dass der Bibelleser erkennt, was nicht richtig ist in seinem Leben und dass er es Gott reuig bekennt. Immer wieder. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Ausdruck reinigen, den Johannes da braucht, war ein technischer Ausdruck für rituelle Reinigung. Interessant, nicht wahr? Und Sie sehen also, man musste sich untertauchen und dann 180 Grad drehen. Der Mensch, auch der gläubige Mensch, muss immer wieder neu 180 Grad drehen, bei allem, was nicht richtig ist in seinem Leben. Und dann geht man hinauf. Sie kennen vielleicht aus der Bergpredigt den breiten Weg, der zum Verderben führt, und den schmalen Weg, der zum Leben führt. Eben, auf dem breiten ging es abwärts, man war unrein. Auf dem schmalen ging es aufwärts, man war gereinigt. Nun, das war alles Mittel zum Zweck. Das war einfach die Voraussetzung, um Gott zu begegnen im Tempel. Und so gehört das eigentlich zum ABC des Christentums, dass man in seinem Leben täglich und immer wieder neu aufräumt und ordnet. Und dann aber mit Freuden die Gemeinschaft mit Gott erlebt. Nun gehen wir da die Treppen hoch zur schönen Pforte. In Apostelgeschichte 3 lesen Sie, wie die Apostel Petrus und Johannes zum Tempel gingen, zur Zeit des Gebets, 3 Uhr nachmittags. Und da sahen sie einen Bettler, einen Gelähmten, da am Eingang der schönen Pforte. Der war gelähmt und konnte nicht gehen. Er konnte auch nicht in den Tempel gehen. Aber er war, wie der Titel eines Buches aus der deutschen Literatur sagt, draußen vor der Tür. Petrus schaut ihn an. Der Mann möchte Geld, aber Petrus hat kein Geld. Er sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Messias. Stehe auf und wandle umher. Der Mann steht auf. Der ist so überwältigt von diesem Wunder, apostolischen Wunder, der beginnt hier herumzuspringen. Und dann geht er mit den Aposteln hinein in die schöne Pforte zu einer Begegnung mit Gott. Nun, es ist doch herrlich, wenn ein Mensch dem Messias begegnet. Dieser Gelähmte symbolisiert nämlich jeden von uns. Von Natur aus sind wir unfähig, so zu leben, wie Gott es möchte. Unfähig, die Gebote Gottes zu erfüllen. Gelähmt. Aber wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus Christus, dem Messias, er kann uns so verändern, dass wir Gottes Kraft bekommen, um gottgemäß zu leben. Und Sie verstehen, dass man dann herumspringt vor Freude, ja? Nun, hier sehen Sie die Situation heute. Hier diese Treppen führten hinauf zur schönen Pforte. Von der schönen Pforte sieht man hier noch ein bisschen etwas. Die ist zugemauert worden später. Und da ist noch ein Gebäude hingebaut worden aus byzantinischer Zeit. Das würde ich gerne abreißen. Aber Das gäbe ja nur wieder Probleme, oder? Und das gibt es ja schon genug in Jerusalem. Aber dann kämen die schöne Pforte da ans Licht. Und die Fortsetzung der Treppe hier. Nun, wir begnügen uns mit dem, was vorhanden ist. Sie sehen hier meine Tochter Tirza. Mit 6 ist sie hierher gekommen. Sie hat sich sehr interessiert für Tempelarchäologie. Und dann sind wir zu diesen Treppen gegangen. Sie steht hier auf den originalen Treppen, wo auch der Messias Jesus immer wieder zum Tempel gegangen ist. Sie sehen, diese Treppen hier da, die sind ergänzt worden von Archäologen, um so einen Gesamteindruck zu geben. Tirza steht hier auf den originalen Treppen. Dann habe ich ihr gesagt, so, spring mal hoch. Dann hat sie es versucht. Und dann sagt sie, es geht nicht. Das heißt, auf Deutsch heißt das, es geht nicht. Und dann habe ich ihr erklärt, ja schau mal, die Treppen sind doch ganz unterschiedlich groß. Und das haben die Archäologen, das haben die Architekten damals absichtlich gemacht, damit die Leute nicht hinaufspringen können, sondern würdigen Schrittes zum Haus Gottes pilgerten. Und nun, das ist ja eigentlich gerade die Pforte, dass dann eben der Gelähmte nach Apostelgeschichte 3 an der Stelle, wo man nicht springen sollte, herumhüpfte. Nun, wir haben Verständnis. Wenn ein Mensch dem Messias begegnet, dann hat er Grund zu hüpfen, auch wenn es nicht ganz üblich ist. Hier eine Rekonstruktionszeichnung der schönen Pforte. So ein Gedanken nehmen wir jetzt alles weg, was da noch vorne steht, ja? Und jetzt sehen Sie auch, warum das die schöne Pforte ist. Diese Art von Kuppelbauten findet man in der Antike zum ersten Mal nur hier in Jerusalem. Das war ganz großartig und das führte zum Namen die schöne Pforte. Übrigens, von diesen Kuppelbauten sind noch Überreste da heute unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber als Nicht-Muslim werden Sie wahrscheinlich in Ihrem ganzen Leben nie die Gelegenheit haben, da runterzukommen. Nun begnügen wir uns mindestens damit zu wissen, dass diese Dinge noch vorhanden sind. Wir gehen jetzt rein, rechts, das war für die, die reinkamen, und links, da kamen die Leute raus aus dem Tempel. Außer man hatte Probleme, dann ging man links hinein. Wieso? Ja, ganz einfach, damit die Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann konnten sie fragen, wie geht es? Maschlomcha. Wie geht es? Und dann konnte man sagen, Alhapanim. Ich bin total am Boden. Ja, was ist denn? Und da konnte man auspacken. Und die Leute konnten einen trösten. Und so hat das Volk Gottes damals an sich gegenseitig Seelsorge betrieben. Und wir verstehen, dass man damals viel weniger Psychiater und Psychologen und andere Psycho brauchten. Ja, das war ganz natürlich, dass man Seelsorge aneinander betrieb. Und das ist absolut neutestamentlich. In 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus zur Gemeinde in Thessalonich, dass sie einander gegenseitig ermuntern sollen, so wie sie das eigentlich auch tun. Also Seelsorge untereinander ist ganz wichtig und das verhindert in vielen Fällen, dass es gar nicht erst zu riesigen Problemen kommt. Die großen Probleme kommen oft, weil man jahrelang mit niemandem über die kleineren Probleme gesprochen hat. Im Vertrauen, ja? Und übrigens noch etwas, wenn jemand Ihnen etwas anvertraut, seelsorgerlich, dann schweigen Sie wie ein Grab. Es ist nichts Schlimmeres als die Leute, die die Dinge allen anderen wieder weitererzählen, weil sie so interessante Dinge wissen. Das ist etwas ganz Schlimmes, so kann man gar kein Vertrauen mehr haben. Und darum gibt es viele Christen, die nicht in die Seelsorge gehen, weil sie Angst haben, man wird alles den anderen erzählen. Also schweigen Sie wie ein Grab, das kann Konsequenzen haben. Ich, vor kurzem in der Seelsorge, bin ich dann sogar bedroht worden von Angehörigen, weil die Dinge wissen wollten, die sie nicht wissen durften. Haben mit Polizei gedroht und so weiter. Nun, das sollen sie, aber das sind Prinzipien, an die müssen wir uns halten. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn, Sie sehen, dass man aus biblischer Archäologie sogar noch viel lernen kann über Seelsorge. Also, wir gehen jetzt rechts rein oder links, wenn wir Probleme haben, und gehen durch den Tunnel da durch bis zur Treppe und rauf auf den Tempelplatz. Sie sehen hier nochmals die schöne Pforte, da sind wir jetzt unten durch, unter der königlichen Säulenhalle hindurch, die Treppe hoch, jetzt kommen wir da zum Tempelplatz. Ja, da haben wir auch schon den Aufgang hier. Hier ist übrigens der Aufgang von der Dreifachpforte her, für die Priester. Und nun kommt diese Abschrankung. Das 500 Ellen Quadrat. Der Bereich des salomonischen Tempelplatzes. Da gab es Leviten an den Eingängen, die mussten kontrollieren, ob die Leute sich gereinigt hatten oder nicht. Sie sehen, das war nicht Privatsache, sondern das war kollektive Verantwortung des Volkes Gottes. Und wenn man sich gereinigt hatte, war das kein Problem. Jeder durfte da hinein, ob Jude oder nicht Jude. Jeder Reine durfte rein. Jetzt gehen wir miteinander auf den Tempelplatz heute. Wir stehen hier vor der El-Aqsa-Moschee. Hier, diese Treppe ist noch exakt dieser Aufstieg von der schönen Pforte hier. Und also gerade davor war dann die Abschrankung des 500 Ellen Quadrates. Ich zeige einfach das, um deutlich zu machen, wie konkret die Dinge sind. Hier noch ein bisschen klarer, dieser Aufstieg von der schönen Pforte hier. Jetzt ein Übersichtsbild von oben im Modell. Wir sind ja hier emporgekommen zum Huldator. Das ist übrigens das Huldator. In vielen älteren Publikationen wird nämlich die schöne Pforte wird bezeichnet als Huldator. Das ist falsch. Glauben Sie kein Wort davon. Übrigens, Hulda, hebräisch Hulda, heißt Maulwurf. Und wir sind ja jetzt gerade durch den langen Tunnel gegangen, wie ein Maulwurf. Darum kommen wir dann eben oben zum Huldator, ja? Jeder reine Jude, jeder reine Nicht-Jude durfte hier hineinkommen, um den einen Gott zu begegnen. Aber jetzt sehen Sie hier eine Abschrankung. Ganz klein, mit 13 Durchgängen. Was ist das? Das ist die Zwischenwand der Umzäunung. Das Neue Testament spricht davon in Epheser 2. Das war die totale Trennung zwischen Juden und Nicht-Juden. Oder noch genauer gesagt, zwischen reinen Juden und reinen Nicht-Juden. Denn das war ein kleines Mäuerchen, etwa 50 Zentimeter hoch, und darauf einen Meter hohen Holzzaun. Bewusst niedrig gehalten, bewusst einen Holzzaun, damit auch kleine Kinder noch durchblicken konnten und den Blick frei hatten auf das goldene Haus. Dieser eine Tempel, Israel durfte ja nicht mehrere Tempel haben, nur diesen einen, genau an diesem Ort, als Zeugnis dafür, es gibt nur einen wahren Gott. Und das sollten auch die Heiden kennenlernen. Darum hat man in der Zeit, kurz vor den Evangelien, den Tempelplatz so massiv auf die doppelte Größe erweitert, damit viele Heiden in den Vorhof der Heiden kommen könnten, um den einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, kennenzulernen. Aber eben, wie gesagt, nur bis hierher. Es gab in regelmäßigen Abständen Inschriften, die warnten, wer jetzt als Nicht-Jude weitergeht, der muss die Todesstrafe erleiden. Damals hatten die Römer den Juden die Todesstrafe, das Recht auf Todesstrafe weggenommen. Es gab nur diese Ausnahme. Wenn jemand als Nicht-Jude hindurchging, dann durften sie sofort ohne Gerichtsverhandlung die Todesstrafe ausführen. Gefährlich, nicht wahr? Ja, gut, man muss sich einfach an die Regeln halten, wenn man da hingeht. Nun Folgendes. Der Ausdruck in Epheser 2, die Zwischenwand der Umzäunung, ist so genau. Die Zwischenwand, ein kleines Mäuerchen, der Umzäunung, ein Holzzaun darüber. Sie sehen hier den Durchgang. Juden durften weitergehen zum Tempel. Die anderen mussten da zurückbleiben. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief um 62 nach Christus aus Rom. Christus hat durch seinen Tod am Kreuz abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Und er hat aus beiden, gemeint ist aus gläubigen Juden, gläubigen Nichtjuden, eines gemacht. Er hat sie zusammengefügt zu einem neuen Menschen, zum Leib Christi. Das war gewagt. Paulus sagt, Christus hat die Zwischenwand abgebrochen. Dabei war es im Jahr 62 voll intakt. Aber was ist geschehen? Im Jahr 70 haben die Römer, das habe ich gestern erklärt, den Tempel in Jerusalem zerstört. Und seither konnte man im Judentum den Tempel nie mehr aufbauen. Auch die Zwischenwand der Umzäunung konnte nie mehr wieder aufgebaut werden. Bis zum heutigen Tag. Und das ist genau die Zeit der Weltevangelisation. In den vergangenen 2000 Jahren ist die frohe Botschaft von Jesus Christus in alle Welt gegangen. Juden und Millionen von Nichtjuden haben die frohe Botschaft angenommen. Und durch den Glauben sind sie zusammengefügt worden zu einer ganz neuen Einheit. Zur Gemeinde, zur Kirche Gottes. Und da ist diese Unterscheidung von Juden und Nichtjuden total aufgehoben worden und hat keine Bedeutung mehr vor Gott. Galater 3, da sagt Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche, ihr seid einen Christus. Und es ist doch eindrücklich, Paulus schreibt das im Jahr 62 und 8 Jahre später wird es bewiesen. Diese Zwischenwand geht weg und wird bis zum heutigen Tag nicht mehr wieder aufgebaut. Und es gibt weltweit so viele Nichtjuden und Juden, die glauben, der Herr Jesus ist der Erlöser und wir gehören zusammen und sind ein neues Volk, die Gemeinde, die Kirche, die Versammlung Gottes. Aber man muss dann doch auch noch sagen, es ist traurig, wenn man die Kirchengeschichte anschaut. Wie oft haben Menschen wieder Zwischenwände der Umzäunung aufgerichtet? Ich sage nicht, zwischen wahren Christen und solchen, die keine Christen sind. Und ich sage, zwischen Gläubigen, die wirklich in Treue dem Herrn nachfolgen. Also zwischen reinen Gläubigen und reinen Gläubigen. Und das, muss man sagen, ist ein Angriff auf das Werk Christi. Denn durch das Kreuz von Golgatha hat der Jesus die Zwischenwand abgebrochen. Und wer sie wieder aufrichtet, der vergreift sich an dem Werk von Golgatha. Das ist sehr dramatisch. Hier sehen Sie, man hat 2 solcher Inschriften gefunden in Jerusalem. Griechisch geschriebene Warnungen für Nichtjuden. Wenn sie weitergehen, dann wird Akolutein Thanaton, der Tod, folgen. So, jetzt schauen wir uns nach Süden um und gehen zur königlichen Säulenhalle. Hier in diesem Bereich wurden die Opfertiere verkauft. Das war praktisch, nicht wahr? Wenn man von Galiläa kam, musste man nicht einen Stier mitschleppen auf der ganzen Reise, sondern man konnte dann in Jerusalem einen Stier kaufen oder eine Taube, ein Lamm, eine Ziege, um ein Opfer darbringen zu können. Das ist nun die Hintergrundszene für die Tempelreinigungen in den Evangelien. Der Herr Jesus hat am Anfang und am Ende seines öffentlichen Predigtdienstes in Israel, hat er den Tempel hier gereinigt. Er hat diese Verkäufer rausgejagt, hat die Tische umgeschmissen, die Kassen ausgeleert und hat gesagt, geht weg von hier, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Die Leute waren entsetzt. Nun, das war doch praktisch, hier Opfertier zu kaufen. Ja, praktisch, aber die haben übersetzte Preise aufgesetzt. Die haben sich auf schamlose Weise im Haus Gottes bereichert. Und darum hat der Herr sie rausgeworfen. Nun haben wir hier das Thema Geld und Geist. Wenn es im Haus Gottes, in der Gemeinde, in der Kirche, auf dem Gebiet des Geldes Unregelmäßigkeiten gibt, dann ist das so schlimm, dass Gottes Sohn eingreifen muss. Also wir können sehr praktische Dinge daraus lernen. Und Sie wissen, dass es Geldskandale gegeben hat durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert. Dass Geld eine Rolle spielt auf dem Gebiet des Glaubens, das ist so schändlich. Da muss der Sohn Gottes eingreifen, wie hier. Nun, wir wollen die Säulenhalle noch ein bisschen genauer anschauen. Hier sehen Sie eine Rekonstruktionszeichnung. Das war so wie eine gewaltige Kathedrale mit 3 Schiffen, 162 Säulen. Jede Säule über 15 Meter hoch aus einem Stück Stein. Das waren Monolithen. So dick, dass es 3 Männer brauchte mit ausgestreckten Armen, um eine Säule umfassen zu können. Wahrhaft königlich. Sehen Sie dann auch noch diese Zedern, Verzierungen hier oben. Etwas ganz Gewaltiges war das. Eben, königlich. Jetzt sind wir in der Mittelhalle. Das sieht aus wie echt, oder? Also, ich habe ja gesagt, wir gehen zurück. 2000 Jahre. Jetzt sehen wir hier, in diesem Bereich da gegen Osten, eine Versammlung, eine Zusammenkunft von Menschen. Das interessiert uns, wir sind ja zum ersten Mal hier im Jahr 32. Ab dem Jahr 30 hat nämlich der oberste Gerichtshof, der Sanhedrin, sich hier in der königlichen Säulenhalle versammelt für die Gerichtssitzungen. Das heißt, exakt hier hat der Prozess Jesu vor Kaiaphas, dem hohen Priester, stattgefunden. Der hohe Priester hat den Messias hier auf im Tempelbezirk zum Tod verurteilt, zum Kreuzestod. Nun, das ist doch gewaltig. Hier im Tempel, wo schon seit so langer Zeit Opfer dargebracht wurden zur Vergebung der Sünde, da hat sich auch die Erfüllung ereignet, indem das wahre Opfer, die Erfüllung all der Tieropfer, hierher gekommen ist und vom hohen Priester zum Tod verurteilt worden ist. Jetzt sind wir wieder oben, um das zu vergegenwärtigen heute. Diese Ecke, wo der Sanhedrin war, der Prozess Jesu stattgefunden hatte, das war hier. Heute können wir es so genau lokalisieren. Da wurde der Jesus durch Kaiaphas zum Opfertod verurteilt. Jetzt sind wir wieder dran, den Stadtplan zu studieren, damit wir verstehen, wie es weitergeht. Also hier fand der Prozess Jesu vor Kaiaphas statt. Aber der Prozess Jesu hat sich ja abgespielt nach den Evangelien in 6 Phasen. 3 jüdische und 3 heidnische Verhandlungen. Eine weitere Verhandlung hat zum Beispiel stattgefunden bei Herodes, da in dem Hasmonäerpalast. Und 2 Verhandlungen haben vor Pilatus hier im Prätorium stattgefunden. Fällt Ihnen auch auf, gewissermaßen das ganze Stadtbild von Jerusalem war in den Prozess Jesu verwickelt. Und dann wurde der Messias durch das Gennad-Tor hinausgeführt, an einer belebten Straße auf Golgatha hingerichtet. Außerhalb des Tores, wie der Hebräerbrief das sagt. Nun schauen Sie den Weg. Nach der Verurteilung im Sanhedrin, im Synedrium, wurde Herr Jesus auf direktem Weg hier durch diesen Ausgang im Westen hinausgeführt zu Pilatus. Das ist ganz naheliegend, ja? Hier bei der Mestmauer. Im Modell sehen Sie das noch ein bisschen klarer. Dieser Ausgang, ich nenne dieses Tor hier gerne das Tor der Verwerfung. Denn hier wurde der Messias wortwörtlich aus dem Tempelbezirk hinausgeworfen. Er schritt über diese Brücke zu seiner Verurteilung zu Pilatus. Nun müssen Sie Folgendes sehen. Dieser Bereich der Westmauer hier, das ist die heutige Klagemauer. Und zwar, dieser Bogen hier ist in der Struktur heute noch erhalten. Da beten Männer und auch unter dem Bogen hier. Und hier beten die Frauen heute. Das heißt, genau an der Stelle, wo vor fast 2000 Jahren der Messias verworfen wurde, aus dem Tempel hinaus, da klagt heute das jüdische Volk. Sieht man etwas von der Vorsehung Gottes? Exakt hier. Sie sehen diesen Bogen, da unten beten Männer, da unten ist noch diese Struktur, dieser Brückenbogen erhalten. Da ging also dieser Ausgang durch diese Brücke. Das ist schon dramatisch. Vor Pilatus hat die Volksmenge aus Jerusalem gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und genau da klagen sie noch nach 2000 Jahren und beten um die Wiederherstellung des Tempels. Jetzt beschäftigt uns dieser Turm hier. Wir sind hier in der Südostecke. Das war der höchste Punkt der äußeren Säulenhallen. Und diesen Punkt nannte man, diesen Turm hier oben, die Zinne des Tempels. Tja, das kennen Sie wahrscheinlich aus den Evangelien. Da fand doch eine der Versuchungen Jesu statt. Der Teufel sagte zu Jesus, dem Messias, spring von hier herunter. Es steht ja schließlich in den Psalmen, dass die Engel dich dann tragen werden, Psalm 92, und es wird dir nichts geschehen. Der Teufel argumentiert mit der Bibel. Was macht Jesus Christus? Er sagt, es steht auch geschrieben in der Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 5. Mose 8. Bibel gegen Bibel. Es ist so, hier haben wir das Thema der Teufel im Tempel. Gibt's das? Oh ja, Sie müssen nur mal die Kirchengeschichte lesen. Und im Tempel, da kommt der Teufel mit ganz fromm mit der Bibel unter dem Arm. Mit Bibelversen. Tja, was soll man dann machen? Der Herr Jesus hat gezeigt, was man dann machen soll. In Epheser 6 wird nämlich erklärt, das Wort Gottes ist ein Schwert. Das Schwert des Geistes. Ja, wenn der Teufel auch das Schwert des Geistes braucht, dann muss man es auch gebrauchen, aber richtig. Der Teufel hat nämlich den Bibelvers aus dem Zusammenhang der Gesamtbibel herausgerissen. Jesus Christus hat den Bibelvers so zitiert, dass er mit dem Gesamtzeugnis der Bibel übereinstimmte. Und damit war der Sieg perfekt. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, hat dieses Beispiel hier gegeben, um zu zeigen, wie man die Bibel gebrauchen muss. Es ist gut, wenn Sie hunderte von Bibelversen auswendig können, aber es ist wichtig, dass Sie lernen, sich Mühe geben, immer wieder zu beachten, in welchem Zusammenhang steht der Vers, den ich auswendig kann. Übrigens, die Rabbiner hatten eine Lehre. Der Messias, wenn er kommt, wird er sich auf dem Dach des Tempels offenbaren. Jetzt verstehen Sie warum, bevor Jesus Christus begonnen hat, in der Öffentlichkeit zu predigen, der Teufel sagt, spring von hier runter. Dann werden die Leute nämlich glauben, dass du der Messias bist. Vom Dach des Tempels her offenbart. Und der Herr Jesus ist nicht darauf eingestiegen. Er wollte nämlich keine Schau abziehen. Das wäre eine Riesenschau gewesen. Ein Sprung von hier oben nach unten und dann überleben. Tja, ganz Israel hätte erkannt, er ist der Messias. Aber der Herr Jesus wollte keine Schau. Hier sehen Sie noch originale Steinlagen von der Zinne des Tempels, die heute hier noch vorhanden sind. Original. Da oben fand also dieses Ereignis der Evangelien statt. Der Jesus ist nachher nach Galiläa gegangen und hat dort beim See Genezareth begonnen zu predigen, weil der Prophet Jesaja gesagt hat, das Licht des Messias wird beim See Genezareth in dem Gebiet von Sabulon und Nephtali aufgehen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Er wollte keine Schau abziehen, sondern er wollte dem Vater im Himmel gehorsam sein. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause, damit wir nicht einschlafen bis zum Schluss. Das wäre doch schade, oder? Nachdem wir uns mit der Südostecke der Zinne des Tempels beschäftigt haben, gehen wir jetzt auf die andere Seite und beschäftigen uns mit der Nordostseite. Hier an der Nordostseite gab es den Israelteich. Da wurden die Opfertiere gewaschen und dann durch das Schaftor, das Sie hier in der Nordmauer sehen, hindurchgeführt auf den Tempelplatz. Darauf nahm Jesus Christus Bezug, als er im Tempel war in Johannes 10 und erklärte, ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Die Jünger damals konnten dies gut verstehen. Das bedeutete, wer mit dem unschuldigen Stellvertreter als schuldiger Mensch vor Gott kommt und auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers Vergebung sucht, der kann so Gottes Annahme und Heil finden. Wir sehen also hier, wie diese Dinge, die Worte Jesu in den Evangelien illustrieren und klar machen. Es war alles aus der Welt der Jünger gegriffen. Sie sehen hier eine Darstellung aus dem Ende des letzten Jahrhunderts. Der Israelteich war damals noch sichtbar, der ist aber später zugeschüttet worden und heute ist hier ein Parkplatz. Aber ich sage dies einfach, um deutlich zu machen, wie viele dieser Überreste des einstigen Tempels noch heute vorhanden sind. Hier nochmals die Tür der Schafe und auf der Verlängerung bei den inneren Vorhöfen sehen wir hier das Haus, ganz rechts die Wohnung der Priester. In diesem Haus, ganz nahe beim Allerheiligsten, schliefen, wohnten die Priester, die Dienst taten. Dieses Haus weist hin auf die Wohnungen im Hause des Vaters, auf die der Herr Jesus Bezug nimmt in Johannes 14. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wir sehen also, wie dieses Priesterhaus hinweist auf ein himmlisches Original, die Hoffnung der Christen. Als Priester in der Gegenwart Gottes ewig zu wohnen, in unmittelbarer Nähe und Gemeinschaft mit dem Ewigen. Hier auf diesem Luftbild sehen wir die heutige Situation. Der Ort des Israel-Teich ist, der heute ein Parkplatz ist, dann etwas weiter nach Westen die exakte Stelle hier von dem Schaftor, das Tor, das den Weg des Evangeliums, den Weg zu Gott zeigt. Hier kommen wir zum Osttor in der Ostmauer, das sich genau an der Stelle befindet, wo heute das goldene Tor steht. Aus diesem Tor, durch dieses Tor wurde am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, der mit der Schuld Israels beladene Sündenbock hinausgeführt, hinüber zum Ölberg, um dort auf Nimmerwiedersehen in die Wüste gejagt zu werden. Hier sehen wir eine herrliche Illustration des Evangeliums. Auch der Herr Jesus ist als das Opfer aus der Stadt Jerusalem hinausgeführt worden durchs Tor nach Golgatha, um wie der Sündenbock unsere Schuld auf Nimmerwiedersehen auf ewig wegzutragen. Darüber, über dem Osttor, gab es eine Kammer mit der Urelle, der Großen und der Kleinen. Jeder musste sich nach dem Maß des Heiligtums richten. Man konnte nicht eine eigene Elle haben, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Man musste sich nach dem Maß des Heiligtums richten. Das weist hin auf den einen Maßstab Gottes, der heute gilt, die Bibel. Wir dürfen keine Doppelmoral anwenden, für den einen den Maßstab, für den anderen, der uns sympathischer ist, den anderen Maßstab. Es gibt nur ein Maß, das ist das Maß der Bibel. Paulus sagt zu Timotheus, 1. Timotheus 5, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nicht nach Gunst handelst. Gott verabscheut Doppelmoral. Ist er in ihrer Mitte dagestanden und hat gesagt, Shalom Alechem, Friede euch. Also das mit den Türen, das ist kein Problem. Zweitens, das mit den Gräbern auch nicht. In Markus 1 begegnet der Herr einem Aussätzigen. Aussatz verunreinigt nach dem Gesetz. Der Herr Jesus hat den Aussätzigen berührt. Und was ist geschehen? Nicht er ist unrein geworden, sondern der Unreine ist rein geworden, gesund. Das ist unser Herr. Sie sehen, der Sündenbock ging hier durch das Osttor raus, die Treppe runter und dann durch das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung hinaus. Und das bewegt mich so, denn der Herr Jesus ist sein Kreuz tragend auch durch das Stadttor hinausgegangen nach Golgatha, um ihre und meine Schuld auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Das ist doch gewaltig. Der Versöhnungstag illustriert so wunderbar, wie wir Menschen von jeglicher Schuldbelastung total frei werden können. Aber das müssen wir wirklich ganz bewusst im Vertrauen durch persönlichen Glauben an Jesus Christus in Anspruch nehmen. Eine herrliche Befreiung. Sie sehen hier das goldene Tor, da gab es eine Brücke, die führte hinüber zum Ölberg. Eine gigantische Brücke, entsprechend dem Pont du Gard in der Provence in Frankreich. Darüber, da ging der Sündenbock rüber und dann in die Wüste. Man hatte ihm übrigens noch eine rotgefärbte Schnur um die Hörner gebunden, gemäß dem Wort in Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, sie sollen weiß werden wie Schnee. Das ist wunderbar. Sie sehen, die Karmesinfarbe entspricht der Farbe des arteriellen Blutes des Menschen. Und das bedeutet, sogar wenn ein Mensch Blutschuld auf sich geladen hat, gibt es noch Vergebung. Ich habe einmal an einem anderen Ort über dieses Thema gesprochen und dann ist eine Frau zu mir gekommen und hat sie gesagt, wie wichtig das ihr geworden ist. Sie hätte abgetrieben in ihrem Leben. Sie ist zur Mörderin geworden. Aber sie hat später erfasst die Vergebung in Jesus Christus. Und jetzt macht sie eine Arbeit unter Frauen, die abgetrieben haben, und erklärt ihnen, wie sie wirklich selbst von Blutschuld vollständige Befreiung und Vergebung bekommen können. Wenn eure Sünden blutrot sind, sie sollen werden weiß wie Schnee. Das ist Evangelium. Auf Nimmerwiedersehen ging der Sündenbock in die Wüste, um nie mehr zurückzukehren. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Burg Antonia hier. Mit der Faust aufs Auge. Sie sehen, es gab da eine Treppe, die führte da runter in den Vorhof der Heiden. Da konnten die Kohorten sofort intervenieren, wenn irgendetwas war. Lesen Sie Apostelgeschichte 21 zu Hause. Paulus, kam nach Jerusalem, ging in den Tempel und dann sahen ihn gewisse Juden aus Asien, aus der Türkei, und die haben gesagt, oh, das ist der Mann, der so falsche Dinge lehrt. Und dann sind die Leute auf ihn losgestürzt. Man hat auch gesagt, der hat nämlich nicht Juden in den heiligen Bezirk, in den Tempel hineingeführt. Das war alles eine Lüge. Aber im Eifer für die Heiligkeit des Hauses Gottes ist man bereit zu lügen. Und die Leute sind auf Paulus losgestürzt und wollten ihn auf der Stelle umbringen, hier. Und dann ist eine Schnelleingreiftruppe runtergekommen, die Treppe. Paulus konnte gewissermaßen in letzter Sekunde noch gerettet werden. Sie haben ihn gepackt, die Soldaten, und da die Treppe raufgeführt. Dann sagt Paulus zu dem hohen Offizier, ist es mir erlaubt, zum Volk zu reden? Und zeigt ihm auch, dass er römischer Bürger ist. Paulus hat einen Ring als Beweis für seine römische Bürgerschaft. Dann sagt der Offizier, ach so, du sprichst Griechisch. Du bist also nicht dieser Verführer. Paulus konnte zeigen, er ist nicht dieser Verführer. Und er sagt, ja gut, du kannst. Dann steht Apostelgeschichte 22, Vers 1. Paulus steht auf der Treppe stehend, winkt dem Volk mit der Hand und spricht sie an auf Hebräisch. Anashim Achim, Männer, Brüder, das Volk hört mucksmäuschen still zu. Und Paulus erzählt, wie er dem Messias begegnet ist. Er war fanatisch, wie sie früher. Und er war sogar bereit, die Juden, die an Jesus glaubten, zu verfolgen bis nach Damaskus. Und dann plötzlich vor Damaskus stürzt er auf den Boden und hört eine Stimme. Shaul, Shaul, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und so hat Saul, der spätere Paulus, den Messias kennengelernt. Das erzählte alles, wie er fanatisch war, wie er eine Umkehr erlebt hat und wie er den Auftrag bekommen hat, die frohe Botschaft zu den Heiden zu bringen. Und dann sagt er, der Herr hat mir gesagt, hier in Jerusalem werden sie nicht auf dich hören. Ich schicke dich weit weg zu den Heiden. Die werden hören. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte. Das Volk hat zugehört bis zu diesem Punkt. Und dann gab's ein Krawall. Alle schrien, dieser Mann muss sterben. Das war zu viel. Zu sagen, dass man hier in der Hochburg, wo man die Bibel so gut kennt, dass man hier falsch steht. Und dass die weit weg sind und eigentlich von der Bibel gar nichts wissen, dass die viel besser stehen und die Herzen offen haben, das war zu viel. Ja, so ist der Mensch. Und dann haben die Soldaten Paulus evakuiert in die Burg Antonia. Und von da an begann dann die lange Leidensreise bis nach Rom, wo er dann sogar von dem Kaiser Nero die frohe Botschaft der Vergebung verkündigen konnte. Leider hat dieser blutrünstige Mann das Evangelium nicht angenommen. Im Jahr 68 hat er sogar Selbstmord gemacht. Aber er hat die Botschaft gehört. Er hat sie gehört. Hier sehen Sie diesen Felsen, auf dem die Burg Antonia stand. Und von da oben runter auf den Tempelplatz kam die Treppe, wo Paulus Zeugnis gegeben hat, persönlich, wie er Jesus Christus kennengelernt hat. Jetzt beschäftigen wir uns mit dieser Säulenhalle da im Osten. Die einzige äußere Säulenhalle, die im heiligen Bezirk drin war, die hieß die Säulenhalle Salomos. Tja, das kommt vor im Neuen Testament. In Johannes 10 lesen Sie doch, wie der Herr Jesus ans Chanukka-Fest gegangen ist, ans Tempelweihfest im Dezember in Jerusalem. Und da steht in Johannes 10, er ist in der Säulenhalle Salomos hin und her gelaufen. Da haben wir das Thema Eiskälte im Haus Gottes. Ja, im Dezember kann es sogar schneien in Jerusalem. Gibt's das, eisige Kälte im Haus Gottes? Oh ja, beschäftigen Sie sich nur mit Kirchengeschichte bis in die neueste Zeit. Aber wunderbar, der Herr Jesus ist da. Und dann kommen Führer des Volkes zu ihm und sagen, jetzt möchten wir es ganz genau wissen, bist du der Messias oder nicht? Und er sagt, wenn ich es sage, dann werdet ihr sowieso nicht glauben. Ihr hört ja nicht auf mich. Und dann sagt ihr, meine Schafe. Ich kenne meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und dann sagt er, und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Da hat der Herr Jesus in der Säulenhalle Salomos Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt für seine Nachfolger. Übrigens, warum hieß das Säulenhalle Salomos? Ich werde morgen noch deutlicher zeigen, alle Säulenhallen hier sind Erweiterungen aus späterer Zeit. Allein diese Mauerlinie da im Osten ist seit der Zeit von Salomo gleich geblieben. Und so war das eine treffende Bezeichnung, die Säulenhalle Salomos. Nun, lesen Sie in der Bibel weiter. Sie kommen in die Apostelgeschichte. Der Jesus ist gestorben, auferstanden. Und dann haben ab dem Pfingsttag die ersten Christen sich versammelt in der Säulenhalle Salomos. Einmütig war die Urgemeinde, die Urchristenheit hier versammelt. An dem Ort, wo einige Zeit früher ihr Herr verkündigt hat, Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Und da waren sie einmütig zusammen. Sie haben sich nicht irgendwo versteckt in der Stadt von Jerusalem. Sie sind hierher gekommen, sie haben hier öffentlich das Wort Gottes gepredigt. Hier haben sie öffentlich gezeigt, was es heißt, christliche Liebe untereinander. Auf der Grundlage des Heils in Christus. Nun, ein Luftbild von heute. Diese Mauerlinie da im Osten, das ist der Bereich der Säulenhalle Salomos. Und hier fing die Geschichte der Christenheit an. Das war der erste Versammlungsort der Christen. Ein Saal, 250 Meter lang, Zedern getäfelt und sie mussten keine Mark Miete bezahlen. Toll, nicht? Aber wenn man das so jetzt ansieht heute, dann sieht man das mit ganz anderen Augen. Und gerade da, gegenüber der Ölberg, der Berg, wo der Herr Jesus aufgefahren ist, nachdem er das Mandat, den Auftrag zur Weltmission gegeben hat. Und ich habe gestern auch erklärt, auf diesem Berg wird er kommen als Richter der Welt. Das ist die Botschaft, die das Evangelium umklammert. Jetzt kommen wir zu den inneren Vorhöfen. Sie sehen hier an der Südseite, bei den inneren Vorhöfen, gab es eine Terrasse. Mit 12 Stufen da hoch. Das war der Chel. Da sind die großen Lehrer des Synedriums, des Sanhedrins, an den Festtagen hergekommen und da konnte jeder aus dem Volk ihnen Fragen stellen. Tolle Einrichtung, nicht? Und haben sie den Hintergrund für die Geschichte der 12-jährige Jesus im Tempel. Die Eltern, Maria und Josef, sind ja mit dem Sohn, mit dem 12-jährigen Sohn nach Jerusalem gekommen zum Passafest. Offensichtlich sind sie nur die zwei hochheiligen Tage geblieben, die obligatorisch waren. Und dann wollten sie wieder nach Hause und sie haben gemerkt, der 12-jährige ist nicht mehr da. Sie haben ihn überall gesucht und schließlich sind sie nach Jerusalem gekommen, haben ihn überall gesucht. Dann sind sie in den Tempel gegangen, haben ihn überall gesucht, bis sie zum Chel gekommen sind. Und da haben sie ihn gefunden, inmitten der großen Lehrer Israels, wie er sie befragte und ihnen Antworten gab. Stellen Sie sich mal vor, der 12-Jährige hat nicht nur die großen Lehrer des Synedriums befragt. Die haben begonnen, ihn zu befragen, weil die gemerkt haben, es ist ja unglaublich, wie dieser 12-Jährige die Tora kennt. Der kennt sie besser als wir. Und dann haben die Eltern gesagt, ach, was hast du uns für Sorgen gemacht? Und er sagt, ja, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen sein muss, die meines Vaters sind? Nun haben wir hier ein wunderbares Beispiel. Jesus Christus als 12-Jähriger im Tempel. Er liebte das Haus Gottes, er liebte die Bibel. Ein herrliches Beispiel für alle 12-Jährigen, Jungs und Mädchen. Man ist nicht so jung mit 12 Jahren, die Bibel zu lieben, gut kennenzulernen und die Gemeinschaft des Volkes Gottes zu lieben. Es ist wirklich die Zeit ab 12 Jahren, da solltet ihr, ich spreche jetzt die 12-Jährigen an, da sollte man beginnen, systematisch Bibel zu studieren. Es ist wirklich die Zeit, wo man das Beste reinkriegt. Also ich sage das nicht einfach so aus theoretischen Überlegungen. Das war wirklich für mich eine ganz wichtige Zeit ab 12 Jahren. Jetzt die inneren Vorhöfe von oben. Jetzt fliegen wir vor 2000 Jahren mit dem Flugzeug über den Tempelplatz. Da haben wir den Vorhof der Frauen. Das war die Synagoge im Tempel unter freiem Himmel. Da fanden die großen Gottesdienste im Tempel statt. Die Frauen konnten da hinein, ohne irgendwelche Vorbedingungen, so, darum hieß das der Vorhof der Frauen. Aber da waren Männer, Frauen, Kinder, alle waren hier versammelt. Hier haben wir den Vorhof Israels, Da durften Männer ohne irgendwelche Vorbedingungen bis hierher kommen. Aber dann haben wir den Vorhof der Priester. Und da durften Männer nur weitergehen, wenn sie ein Opfer brachten. Da haben wir den Altar, das eigentliche Tempelhaus hier. Hier diese Vorhöfe wären hochinteressant, die zu erklären da, in den Ecken des Frauenvorhofes. Aber ich kann einfach nicht alles erklären heute Abend, sonst sind sie nachher böse auf mich, wenn ich noch länger mache. Jetzt sind wir im Vorhof der Frauen, also in der Synagoge im Tempel. Sie sehen hier diese 15 halbkreisförmigen Treppen. Das war das Podium für den Priesterchor und das levitische Orchester. 15 Treppen entsprechen den 15 Stufenliedern in den Psalmen, Psalm 120 bis 134. Da haben sie an den Festen die Tempelmusik aufgeführt. Das war herrlich, das war auch emotional ein Erlebnis. Stellen Sie sich vor, in den Synagogen im ganzen Land, da hat man nie Instrumente benutzt im Gottesdienst. Nur Vokal gesungen, aber im Tempel war es anders. Also dass dieser Gegensatz, ein professioneller Chor, der die Psalmen sang, und ein Orchester, ein professionelles, das dann begleitet hat. Gewaltig. Also, man kann wirklich schwärmen davon. Ja, ich zeige Ihnen hier in einem Luftbild heute, das ist exakt der Bereich des Vorhofes der Frauen. Die Stelle dieser Treppe hier ist exakt die Stelle, wo die 15 halbkreisförmigen Treppen waren. Da sang der Priesterchor. Es ist eindrücklich, der Herr Jesus im Psalm 22 in diesem Kreuzespsalm sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz wurde er von Gott verlassen, als Sündopfer, in den Stunden der Finsternis. Und im gleichen Psalm betet er weiter, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wo waren die Lobgesänge Israels? Hier. Er sagt nicht, Gott ist jetzt weggegangen. Er war von Gott verlassen, außerhalb von Jerusalem, am Kreuz. Aber er sagt, unter den Lobgesängen Gottes, da war effektiv etwas von der Gegenwart Gottes zu erleben. Und das bezeugen auch viele Christen. Auf die Frage, wann hast du den Herrn irgendwie schon ganz besonders nahe erlebt? Und viele Christen können ganz verschiedene Antworten geben. Aber manche können sagen, ich habe oft beim Singen von christlichen Liedern, habe ich etwas von der Gegenwart und Nähe Gottes ganz besonders erfahren. Der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Nochmals, exakt diese Treppe. Ja, jetzt gehen wir hinein durch das herrliche Nikanor-Tor. Das ist der Zugang in die Gegenwart Gottes. Männer durften durch dieses Tor rein, für Frauen gab es noch ein anderes. Das Frauentor, das war hier auf der Seite. Aber wenn sie rausgingen, dann durften sie nur durch diese Türen rausgehen. Nicht durch diese. Warum? Weil hier war man auf der direkten Linie zum Eingang zum Tempel. Und man durfte nicht Gott den Rücken zudrehen und da raus. Sondern nur mit dem Gesicht nach vorne Gott entgegen. Und wenn man rausging, musste man seitlich raus, damit man Gott nicht den Rücken zudreht. Das spricht alles für sich. Ja, jetzt noch etwas. Hier sehen Sie vier riesige, 25 Meter hohe Lampen. Die wurden am Laubhüttenfest im Herbst an Sukkot angezündet. Das war das einzige Fest der sieben Feste aus dem Gesetz Mose, wo 24 Stunden Betrieb war. Auch nachts wurde gefeiert. Und dann hat man diese Lampen angezündet. Übrigens, das waren Lampen, die jede fasste 9¼ Liter Olivenöl. Und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Sie sehen, Recycling, das ist ganz etwas Altes. Das kommt wahrscheinlich aus dem Judentum. Nun, ist mir gleich, was Sie darüber denken. Aber jedenfalls, dieses Licht hat dann die Dunkelheit Jerusalems überstrahlt. Und die Rabbanim sagen, in ganz Jerusalem, in den dunklen Gästlein, konnte man das Licht vom Tempelplatz her sehen. Und da hat der Priesterchor nachts hier gesungen, das levitische Orchester gespielt. Und die alten Männer des Synedriums sind gekommen und haben hier Tänze aufgeführt mit Fackeln in den Händen. Stellen Sie sich mal vor, die alten Brüder führen Tänze auf. Und darum haben auch die Rabbanim geschrieben, wer noch nie das Laubhüttenfest in Jerusalem erlebt hat, der hat noch nie richtig Freude gehabt in seinem Leben. Es war gewaltig. Also Tänze, das waren Reigen, würdige Reigen. gewaltig. Und wieso konnte man sich so freuen? Ein paar Tage vorher, vor Sukkot, vor dem Laubhüttenfest, war Yom Kippur. Da hat das ganze Volk Buße getan. Und wenn das geschieht, dann kann man sich richtig freuen. Das ist die Voraussetzung. Es gibt hier heute viele Christen, die möchten Freude haben, dass sie fast zerplatzen. Aber das ist so richtig erzwungen. Erzwungene Freude. Das ist keine richtige Freude. Aber das ist Freude hier gewesen, wo man wirklich das ganze Volk hat abgeladen, hat in Ordnung gebracht. Und dann erlebt man wahre Freude. Der Herr Jesus war auch am Laubhüttenfest, Johannes 7, und dann Johannes 8, ist er wieder am Morgen in den Tempel gekommen. Was hat er gesagt? Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wenn jemand mir nachfolgt, wird er nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Sie sehen, die Jünger konnten das verstehen. Er hat erklärt, was diese Leuchter bedeuten. Er ist das Licht, das uns in einer Gesellschaft, wo wir keine Maßstäbe mehr haben, wo alles relativ ist, wo man nicht mehr weiß, was gut und was böse ist, da gibt er Orientierung und Führung in einer dunklen Welt, auch durch dunkle Gästlein. Das ist so konkret. Ich bin das Licht der Welt. Ich hoffe, dass Sie dieses Bild, wenigstens dieses eine Bild von heute Abend, nie mehr vergessen werden. Im Frauenvorhof hat es auch Säulenhallen rundherum und da gab es so Kassen, so Opferstöcke, 13. Die hatten die Form wie eine Trompete, ja, wie ein Schofarhorn. Und darum hat man sie auch Schofarot genannt. Nun, der Herr Jesus spielt darauf an, in der Bergpredigt sagt er, wenn du Almosen gibst, dann sollst du das nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler tun. Ja, in Anspielung an die posaunenförmigen Opferstöcke. Aber lesen Sie Markus 12. Der Herr Jesus saß hier in dieser Säulenhalle, die Schatzkammer genannt wurde, und schaute zu, wie die Leute einwarfen. Dann hat eine Witwe Geld eingeworfen und er nimmt Stellung dazu und sagt, diese Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Sie hat ihr ganzes Vermögen, 2 Lepta, eingelegt. Und die anderen haben nur aus ihrem Überfluss gegeben. Also die einen haben Kollekte gegeben und die Frau hat ein Opfer gegeben. Das ist der Unterschied zwischen Kollekte und Opfer. Aber man fragt sich vielleicht als Bibelleser im 20. Jahrhundert, war diese Frau nicht ein bisschen beschränkt? 2 Lepta kann man doch gut teilen. Sie hätte doch die Hälfte des Vermögens einlegen können und die andere behalten. Ein Lepta ist nämlich die kleinste Münzeinheit gewesen von damals. Sie hat alles eingelegt. Warum? Es gab ein Tempelgesetz damals, das sagte, Mindesteinwurf 2 Lepta. Sie konnte also alles oder nichts einwerfen. Das ist ja wie sein oder nicht sein, ja? Dann hat sie sich gesagt, dann gebe ich halt alles und vertraue auf den Herrn für morgen. Da sind wir wirklich stumm. Und ich denke an 2. Korinther 5, wo Paulus sagt, dass die, für die Christus gestorben sind, dass sie nicht mehr für sich selbst leben sollen, sondern nur noch für den, der für sie gestorben ist. Diese Lektion kann man lernen. Diese Witwe lebte ganz für Gott, im Vertrauen auf Gott. Übrigens, auf dem 5-Franken-Stück in der Schweiz, müssen Sie mal, wenn Sie das mal so eins sehen, wunderbares Geldstück, da steht auf dem Rand, Dominus providebit, der Herr wird sorgen. Das ist gewaltig. So christlich war einmal die Schweiz. Jetzt steht es wenigstens noch auf dem 5-Franken-Stück. Aber es erinnert wirklich in Geldsachen auf Gott vertrauen. Sie sehen, das Thema Geld und Geist, da lernt man viel vom Tempel in Jerusalem. Es wurde viel Musik gemacht im Tempel. Musik war wichtig. Es wurde zum Beispiel auch jeden Tag zu 7 Gelegenheiten die silbernen Posaunen geblasen. Und die Rabbanim haben erklärt, die 7 Posaunen, die kündigen an das künftige Gericht Gottes in seiner Vorsehung über die ganze Welt. Und das darauffolgende Reich Gottes. Ja, jetzt verstehen Sie die Offenbarung, wenigstens ein Teil davon. Da kommen doch die 7 Posaunen vor. Und da kommen Gerichte in der Vorsehung Gottes über die ganze Welt. Und dann kommt Jesus Christus zurück, um das 1000-jährige Friedensreich auf der Erde aufzurichten. Aber diese ganze Symbolik, das ist alles aus den Ritualen des 2. Tempels übernommen. Und Christen im 1. Jahrhundert, die einen Tempel kannten, die konnten das gut verstehen. Also der Tempel Ein Ort, wo Gott sich offenbarte, wo aber alles hinwies auf den Herrn Jesus Christus, den Versöhner. Und so wollen wir jetzt auch noch zum Altar gehen. Wir sehen, der spielt eine ganz zentrale Rolle. Hier wurden die Opfertiere dargebracht. Und Israel lernte Tag für Tag, es ist möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben, aber nur auf der Grundlage des Stellvertreters, der für uns stirbt. Auf der Grundlage des Blutes, das fließen muss. Es flossen hier Ströme von Blut, um einfach Israel und der übrigen Welt zu zeigen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und ich weiß, gerade diese Botschaft, diese Bluttheologie, das ärgert viele Menschen. Aber fragen Sie sich mal, woher das wirklich kommt, in der Tiefe. Es ist der einzige Weg, wie wir mit Gott versöhnt werden können, durch das Blut von Jesus Christus, das geflossen ist am Kreuz. Das hat man hier alles gelernt. Sehen diese vier Feuerstellen, die es gab, auf dem riesigen Altar im Vorhof der Priester. Jetzt gehen wir ins Heiligtum hinein. Hier sehen Sie einen Priester, der den siebenarmigen Leuchter anzündet. Wir haben jetzt zu wenig Zeit, um alles zu erklären. Tut mir leid, ich würde gerne mehr erzählen. Alle diese Dinge haben viel zu bedeuten. Hier sehen Sie einen Priester am Räucheraltar. Das war die begehrteste Aufgabe der Priester. Und man musste durchs Los entscheiden, wer das tun durfte. Und wer einmal das Los gehabt hatte, durfte nachher nie mehr mitmachen. Lesen Sie Lukas 1. Zacharias, der alte Priester, nimmt an der Verlosung teil. Und als alter Mann trifft ihn das Los, um im Tempel des Herrn zu räuchern. Der hat jahrzehntelang versucht und hat nie das große Los bekommen. Und plötzlich das große Ereignis. Er ging in den Tempel, um zu räuchern. Und dann war das so, alle Priester mussten raus. Bei dieser Handlung musste er ganz allein sein in der Gegenwart Gottes. Da ging er zum Altar, plötzlich verschreckt er. Da steht jemand beim goldenen Altar, der sagt, Ani Gabriel, Sheomed Lifnei Elohim. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und er sagt, deine Gebete sind erhört worden. Elisabeth, deine Frau, wird schwanger werden. Und dein Sohn soll Johannes heißen. Johannes der Täufer wird angekündigt. Das ist hier geschehen. Sie sehen also, wie die Ursprünge des Christentums so eng mit dem Tempel und dem Tempeldienst verbunden waren. Nun, Zacharias, dieser alte Mann, hat zwar jahrelang, jahrzehntelang gebetet um ein Kind. Und dann sagt ihm im hohen Alter, als auch seine Frau uralt war, er soll ein Kind bekommen. Er konnte es nicht mehr glauben. Und Gabriel sagte, weil du es nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Nachher musste Zacharias hinausgehen, um hier auf dieser Treppe vor dem Eingang die Birkat Kohanim zu sprechen. Den Priestersegen. Aber der konnte gar nicht mehr sprechen. Der konnte das Volk, das da ungeduldig wartete, konnte er nicht mehr segnen. Ich fahre mit dem Thema gleich noch weiter. Aber noch hier zuerst, schauen Sie mal diese Verzierung an. Dieser goldene Weinstock da am Eingang des Tempels. In Lukas 21 liest man, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern diesen Weinstock, dieses Weihgeschenk des Tempels bewunderte. Das kommt also im Neuen Testament vor. Nun, jetzt verstehen Sie Johannes 15, wo der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Er selber, der Messias, vergleicht sich mit diesem goldenen Weinstock. Und er sagt, die Jünger, die ihm nachfolgen, sie sind Reben. Sie sollen Frucht bringen wie die Reben, goldene Trauben. Übrigens, dieser Weinstock wuchs. Echt, der wuchs. Ja, nicht, weil er lebendig war, sondern jeder, der dem Tempel etwas schenken wollte, konnte Geld geben und dafür haben dann immer wieder neue goldene Trauben und Blätter angefügt. Also, hier wird illustriert, was ist wahres Christsein? Der Herr Jesus sagt zu den Jüngern, ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. So wie die Rebe, wenn sie nicht im Weinstock organisch verbunden ist, bleibt, so kann sie keine Trauben produzieren. Sie sehen, wahres Christsein ist eine lebendige Beziehung tagtäglich mit dem Herrn Jesus Christus. Und so kann unser Leben wirklich fruchtbringend sein. So kann unser Leben wirklich Sinn haben und Frucht bringen für Gott, den Vater. Goldene Früchte, die vor Gott bestehen. Nicht aus eigener Kraft. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Jetzt so Birkat Kohanim.
der Priestersegen. Zacharias, der Priester, konnte nicht mehr segnen, weil er nicht vertraut hat auf die Verheißung Gottes. Nehmen wir das mit heute Abend. Wir können anderen Menschen nicht zum Segen sein, wenn wir nicht glauben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Die Birkat Kohanim wird in 4. Mose 6 beschrieben. Die Priester haben so die Hände hoch aufgehalten und dann haben sie die Worte gesprochen. Und so weiter. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Ja, er banava lecha vichunecha und sei dir gnädig. Und dann, yisa banava lecha, erhebe sein Angesicht auf dich. Vejiten lecha shalom und gebe dir Frieden. Das ist der Segen, den wir weitergeben können, wenn wir Gottes Wort wirklich vertrauen. Jetzt komme ich zum Schluss. Doch noch. Ich möchte zum Schluss etwas sagen über den Bau des Tempels damals. Wie ist dieses Haus überhaupt gebaut worden? Nun, das ist ein Thema, das viele Christen heute interessiert, denn viele Christen denken nach über das Thema Gemeindebau heute. Also ein paar praktische Gedanken aus Jerusalem. Nun, zuerst möchte ich mal was sagen über das Gegenteil. Das Gegenteil von Gemeindebau ist Gemeinde zerstören. Und das ist mit dem Tempel auch geschehen. Die Römer haben mit diesen unvorstellbar schrecklichen Artillerie geschossen, die Sie hier sehen, haben sie Jerusalem den Tempel vernichtet. Also, das gibt's auch. Und es ist so, wenn jemand die Gemeinde zerstört, zertrennt, dann kommt er automatisch unter das Gericht Gottes. In 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Die Gemeinde in Korinth. Und dann heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Wer auch sei. Das ist so ernst. Und Sie sehen, die hatten damals wirklich wirksame Waffen. Und es gibt auch heute noch wirksame Waffen, wie man Gemeinden zerstören kann. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Ich möchte sprechen über Gemeindebau. Ganz im Norden des Tempelplatzes gab es einen Steinbruch, der höher gelegen war als der Tempelplatz. Da hat man Steine herausgeschlagen aus dem Felsen. Man hat sie so vorbereitet, dann hat man Holz dazwischen gelegt, das mit Wasser überschüttet, dann dehnt sich das Holz aus und die Steine sind herausgesprengt worden. Man hat also alles eingesetzt in dieser Arbeit, alles Wissen, mit bestem Wissen und Gewissen ist man daran gegangen. Nun, das Neue Testament erklärt, jeder an Jesus Christus glaubende Mensch ist ein lebendiger Stein an der Gemeinde, der Kirche Gottes. Aber wie kommt man dazu? Da müssen Menschen das Evangelium hören und sie müssen aus den Bindungen der Sünde befreit werden. Was Sie hier sehen im Steinbruch, das ist wahre Evangelisationsarbeit. Und da braucht es Einsatz, Hingabe, Liebe und so weiter. Da müssen diese Steine herausgelöst werden. Ganz wichtige Arbeit. Ja, schauen Sie mal, was da für Steine geholt worden sind. Hier sind wir im rabbinischen Tunnel an der Westmauer. Diese zwei Jungs zeigen den größten bisher gefundenen Stein. Ja, Anfang und Ende. Dieser Stein ist 13,5 Meter lang, 3,5 Meter hoch und 4,5 Meter breit. Er wiegt 578 Tonnen. Und er wurde bereits hier auf eine erste Lage aufgelegt. Als Vergleich, die großen Steine bei den Pyramiden von Giza in Ägypten, die wiegen so 20 Tonnen. Dieser 578 Tonnen. Wie haben die das geschafft, den hierher zu kriegen? Das ist so etwa die gleiche Frage wie kann man schwere Jungs in eine örtliche Gemeinde integrieren? Ja, Hauskreisarbeit und die kommen zum Glauben. Das ist so Arbeit im Steinbruch. Ganz wichtig. Aber jetzt geht es darum, die müssen integriert werden. Wie das Neue Testament sagt, wohl zusammengefügt. Ja? Tja, die haben es geschafft. Ja, da sehen Sie etwas. Man hat Tausende von Ochsengespannen eingesetzt. Mit Rollblöcken hat man so gearbeitet. Man hat Flaschenzüge eingesetzt. Aber auch dann fragt man sich noch, wie hat man das geschafft? 578 Tonnen. Da hätte man auch heute in unserer Kultur noch einige Mühe. Aber sie haben es geschafft. Aber da war wirklich mit vereinten Kräften, hat man sich ganz klar für das Ziel der Ehre Gottes eingesetzt. Und Sie sehen hier im Modell, das Modell hier ist so präzise, so genau nach den neuesten Erkenntnissen, dass man selbst diesen Stein hier original nachgebildet hat. Daneben gibt es übrigens noch weitere große Steine und dann auch kleinere. Sie sehen, große, kleine, alles Mögliche ist zusammengefügt. Die Gemeinde Gottes ist nicht ein Interessenclub von, sagen wir, Motorradfahrern, Polizisten für sich und dann Hausfrauen für sich. Die Gemeinde Gottes, da gehören alle wahren Gläubigen zusammen. Mit ganz verschiedenen Interessen, ganz verschiedenen Rassen, ganz verschiedenen Sprachen. Das ist Gottes Plan. Die Gemeinde soll zeigen, es ist möglich, mit Gottes Hilfe ein Gebäude zu bauen aus ganz verschiedenen Steinen, ein Gebäude wohl zusammengefügt zu Gottes Ehre. Das ist Gottes Wille. Nun, wenn Sie Evangelisationsarbeit machen als Polizist für Polizisten, dann ist es gut. Denn so kommen mehr Polizisten zum Glauben. Man hat herausgefunden, dass Polizisten besser Polizisten zum Glauben bringen als zum Beispiel, sagen wir, ein Motorradfahrer. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Oder Studenten haben einen leichteren Zugang zu Studenten als, sagen wir, eine andere Gruppe. Aber das ist eine Anfangsarbeit. Nachher ist es wichtig, Gemeinden sollen zusammen wohlgefügt werden, die verschiedensten Menschen. Man hat vor ein paar Jahren in Jerusalem dieses Ossuarium, diesen Steinsarg gefunden. Und da steht auf Aramäisch Simon Banai Hechla. Simon, Erbauer des Tempels. Man hatte Simon nicht gekannt. Offensichtlich sind die Knochen da drin von einem Mann, der viel gearbeitet hat am zweiten Tempel. Ha, da habe ich mir so Gedanken gemacht. Von dem Mann weiß man nichts, hat nichts mehr gewusst. Das Einzige, was man noch weiß, ist, er hat am Haus Gottes gearbeitet und hat gebaut. Da habe ich mir so überlegt, wenn mein Leben vorbei ist, wenn wenigstens einmal das, wenn Gott das sagen könnte, Simon Banai Hechla, dass ich am Haus Gottes gebaut habe und nicht zerstört habe. Oder nehmen Sie es persönlich für sich, wenn alles andere vergessen ist aus Ihrem Leben, aber das bleibt. Sie haben am Haus Gottes gebaut. Sie haben unter den Christen aufgebaut zur Ehre Gottes. Das ist doch herrlich. Da kann man alles andere vergessen. Simon Banai Hechla. Es geht darum, die Gemeinde Gottes ist heute der Tempel Gottes. Im Jahr 70 ist der Tempel untergegangen. Er ist bis heute nicht mehr gebaut worden. Wir sind in der Zeit der Gemeinde. Da ist die Gemeinde der Tempel. Und dieses Haus soll die Botschaft deutlich in eine dunkle Welt hinausbringen. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er ist die Tür der Schafe. Er ist der wahre Weinstock. Er ist der wahre Gott. Er ist das wahre Opfer. Durch ihn gibt es Vergebung. Durch ihn gibt es Zugang und Gemeinschaft mit Gott. Durch ihn gibt es tiefste, echte innere Freude. Und so weiter und so weiter. Das ist die Botschaft, die wir Christen heute hinaustragen sollten. Und die Welt sollte etwas sehen von der Herrlichkeit Gottes, die schon damals durch den zweiten Tempel ausgestrahlt worden ist. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.